Viele Medien und Politiker in Deutschland sagen zurzeit, die USA, die haben das Verhältnis zu Europa aufgekündigt. Aber dann tätschelt dieser nette französische mit 40er Macron seinem fast 80 Jahre alten Gastgeber freundlich auf den Unterarm und sagt, nee, so ist das nicht.
No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US.
Das ist Emmanuel Macron bei Donald Trump in Washington. Trump hat gesagt, die Ukraine schulde Europa viele Milliarden, und Macron, das wurde schon fast als Sensation behandelt, hat Trump widersprochen und gesagt, nein, das seien nur zum Teil Schulden.
Und wenn man das so hört, ist das jetzt ein kaputtes transatlantisches Verhältnis? Wirklich? Friedrich Merz allerdings findet auch, das sei alles kaputt.
Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss. Aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist.
Wir sind in keiner Fernsehsendung, sondern in einem Podcast, denn das ist Machtspiel von NZZ und Bröst-Stiftung. Ich bin Mona Funk und ich glaube, es geht hier um ein Wachrütteln, um den Aufruf der USA, das Verhältnis einfach neu zu strukturieren, und Europa muss das Angebot einfach nur annehmen.
Ich bin Benedikt Neff und sage, das transatlantische Verhältnis ist nicht zu Ende. Die Europäer müssen aufhören zu jammern und endlich selbstverteidigungsfähig werden. Ja, hallo Mirna, hallo zusammen,
Benedikt.
Zu Hause.
Hallo. Genau.
Wir sprechen heute über das transatlantische Verhältnis. Man hat ja das Gefühl, dass die Welt komplett aus den Fugen geraten ist. Es herrscht eine große Unordnung. Man fragt sich, existiert der Westen eigentlich noch, wie man ihn kannte? Es gibt eine gewisse Angst vor Kriegen, die man auch in Europa merkt. Es gibt die Sorge, dass Trump die amerikanische Demokratie zerstört. Und natürlich auch damit verbunden die Frage, ist diese USA überhaupt noch ein verlässlicher Partner für Europa?
Genau, und die Frage, die wir uns heute stellen und diskutieren wollen, ist natürlich, wie Merz denn diesen Bedenken begegnen und die anstehenden Probleme eigentlich aktiv lösen will.
Und da gab es natürlich ziemlich robuste Ansagen aus den USA, zu denen sich jetzt Friedrich Merz als künftiger Kanzler, der er wohl sein wird, verhalten muss.
Ja.
Eine Ansage hat der amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth in Brüssel gemacht bei einem NATO-Treffen.
It will require our European allies to step into the arena and take ownership of conventional security on the continent. The United States remains committed to the NATO alliance and to the defense partnership with Europe. Full stop.
Full stop. Klare Ansage von Pete Hegseth. Wie hast du diese Rede erlebt?
Ich mag es ja direkt. Ich mag auch gerne klare Ansagen. Er versichert Europa schon eine Partnerschaft, aber fordert Verantwortung.
Ja. Ich fand auch, er hat das wirklich so in aller Klarheit durchdekliniert, was jetzt eigentlich die USA von Europa erwartet und wie sie momentan diesen Konflikt in der Ukraine einschätzt, oder? Also, und vor allem eigentlich die würde ich mal sagen, die Quintessenz seiner Aussage ist, Europa muss sich selber um den eigenen Kontinent kümmern. Das Problem Russland, das Problem Putin ist eigentlich ein europäisches Problem. Und die Amerikaner werden sich eigentlich künftig primär um China kümmern, um den indopazifischen Raum. Das ist und das Ganze natürlich dann verbunden mit der ganz klaren Aussage, ihr müsst mehr für eure Verteidigung ausgeben. Pete Hegseth hat sogar von 5% gesprochen.
Das NATO-Ziel schafft nicht mal die USA bis jetzt.
NATO-Ziel ist bei 2%. Aber da muss man auch sagen, ich meine, jetzt gab es eigentlich auch wieder so erschreckte Reaktionen in Europa. Also unglaublich, wie Pete Hegseth da mit uns spricht. Aber man muss sagen, das ist eigentlich in einer Kontinuität der amerikanischen Außenpolitik. Also seit bald zwei Jahrzehnten versuchen eigentlich die Amerikaner den Europäern beizubringen, dass sie endlich ihre Verteidigung selber in die Hand nehmen müssen.
Ja, und er sagt was ganz Wichtiges, was ich auch richtig finde. Er spricht von Frieden durch Stärke. Es geht gar nicht darum, jetzt von Europa zu fordern, aufzurüsten, um in irgendeinen Krieg zu ziehen, sondern sich letztlich ja auch im Weltgefüge als eine Art Großmacht einfach auch bewegen zu können. Und damit war Hexit ja auch nicht der Einzige, der Forderungen an Europa gestellt hat.
Stimmt. Vielleicht nur noch eine Sache ist mir auch noch wichtig bei Hexit. Er hat ja sehr klar auch gesagt, und das ist eine bittere Botschaft an Europa und die Ukraine, er hat gesagt, die Ukraine ist in ihrem alten Territorium nicht wiederherzustellen. Mhm. Also das ist illusorisch. Und da prallen jetzt natürlich schon auch Vorstellungen aufeinander. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass sozusagen, wenn Amerika eigentlich nicht Waffen ganz robust liefern will und sozusagen die Ukraine unterstützen will, dass eigentlich Europa damit komplett überfordert wäre, in die Bresche zu springen.
Wie gesagt, also Hexit ist nicht der Einzige, der Forderungen an Europa stellt und der auch Europa nochmal ermahnt, auf die wirklich grundlegenden Probleme zu gucken, sondern J.D. Vance, der Vizepräsident der USA, er hat in München während der Sicherheitskonferenz eine Rede gehalten, die auch wieder
fast noch explosiver war,
in den Medien in Deutschland natürlich auch wieder sehr speziell wahrgenommen wurde.
Das ist noch nett ausgedrückt.
Ja, genau. In dieser Rede, und das ist ganz interessant, muss der natürlich auch tun, er beginnt mit dem Terroranschlag in München. Wir erinnern uns, ein afghanischer Flüchtling rast in eine Menschenmenge. Mhm. Er beginnt diese Rede damit und verweist auch im Verlauf der Rede erneut auf das Terrorismusproblem in Europa.
And we know the situation, it didn't materialize in a vacuum. It's the result of a series of conscious decisions made by politicians all over the continent.
Ja, also er erläutert nochmal, da sind Entscheidungen getroffen worden, Asylum Seekers, Asylsuchende reinzuholen nach Europa. Die Terrorattacken passieren immer wieder, es findet immer wieder statt, und aber darauf wird wenig reagiert. Und er erklärt aber auch in seiner Rede, dass es besonders um die gemeinsamen Werte zwischen den USA und Europa geht. Er sagt, die Gefahr Europas ist nicht Russland, ist nicht China, sondern es ist der Verlust dieser Werte, die Meinungsfreiheit.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Da merkt man ja übrigens auch, dass schon sozusagen die amerikanische Außenpolitik momentan ein bisschen polyphon ist, oder? Also Hexit sagt ganz klar, Hauptfeind ist China, China ist unser Problem. Dann kommt J.D. Vance mit einer anderen Rede, wo er sozusagen sagt, wir sind uns selbst der größte Feind, oder der Westen gefährdet sich selber am meisten. Von Trump hat man dann wieder irgendwelche anderen Reden, Zelensky ist ein Diktator oder irgendwie ein Clown als Schauspieler. Also
ich muss sagen, ich fand jetzt ehrlich gesagt Hexit und Vance schon relativ klar in der Darstellung.
Aber sie setzen andere Akzente.
Sie setzen vielleicht andere Akzente, aber Vance spricht ja hier vor allem über Europa, ja. Und er erklärt auch nochmal, dass die Meinungsfreiheit und das Problem der Meinungsfreiheit angeblich, was wir jetzt in Europa haben, auch zu dieser gesamten Brandmauer-Diskussion geführt hat. Da muss ich auch ehrlich gesagt sagen, dass das...
Wollte ich gleich sagen, du sagst angeblich. Hat dich das überzeugt?
Nee, mich hat das nicht überzeugt, und ich fand das jetzt auch schwierig, dass er dann dahin geleitet hat. Aber was mich überzeugt hat und was ich wichtig fand und wo ich auch wirklich froh war, dass Vance es nochmal angesprochen hat, ist die innere innere Sicherheit Europas. Ja, Europa hat außenpolitische Feinde, aber es darf eben auch nicht ignorieren, was die importierten Probleme sind. Und das ist nun mal Islamismus. Und ich glaube, alle diejenigen, die das noch ignorieren, und da spreche ich ja auch aus einer jüdischen Perspektive, müssen seit dem 7. Oktober nicht ihren Namen auf einer Über-App ändern. Ja? Mhm. Und ich finde, diese Ignoranz, dass Juden in Gefahr sind in Europa schon seit vielen, vielen Jahren jetzt und auch in Deutschland, die darf einfach nicht ignoriert werden. Und wir sind vielleicht die Ersten, aber wir werden nicht die Letzten sein. Und
gleichzeitig muss man schon sagen, die allergischen Reaktionen hat natürlich nicht das ausgelöst, was du jetzt beschreibst. Das ist auch eine wichtige Komponente, aber was natürlich den Deutschen richtig auf die Nerven gegangen ist, ist natürlich diese Brandmauerdebatte, dass er gesagt hat, hört auf mit euren Brandmauern. Er hat es nicht explizit gesagt, aber es war natürlich klar, die AfD ist gemeint, ihr müsst diese Partei in euer politisches System integrieren. Und das andere ist schon auch diese Geschichte mit der Meinungsfreiheit, wo ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schmunzeln musste, oder? Man kann ja sagen, ja, natürlich kann man sagen, ja, manchmal, oder es werden da in Deutschland auch oder in Europa unliebsame Meinungen zum Teil ausgegrenzt, gibt da zum Teil auch schon fast komödiantische Aktionen, wo sich Politiker beleidigt fühlten und dann gab es Hausdurchsuchungen bei Leuten, wo man sich fragen kann, ist das irgendwie verhältnismäßig? Aber gleichzeitig muss man ja schon auch sagen, zeichnet sich da die Trump-Administration auch nicht unbedingt damit aus? Oder? Es gab ja diesen bizarren Fall eines Journalisten der Associated Press, der irgendwie ausgeschlossen wurde bei einer Pressekonferenz, weil er sich geweigert hat, vom Golf von Amerika zu schreiben und nicht vom Golf von Mexiko. Also das ist dann schon auch ein bisschen lächerlich.
Also das Interessante ist natürlich, dass die Fragen rund um die Meinungsfreiheit sich ja schon jetzt lange irgendwie in Amerika diskutiert werden und auch in Europa und in Deutschland Thema sind. Und, und er bringt das natürlich nochmal ein und versucht es irgendwie ins Zentrum zu setzen. Für mich war das nicht unbedingt das Zentrum der Rede und ich fand eben viel wichtiger, dass er auf die inneren Probleme nochmal verweist. Und die stehen natürlich im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit und der Brandmauer, wenn man so will.
Interessant ist natürlich, wie Friedrich Merz auf diese Einlassungen aus Amerika reagiert hat. Friedrich Merz, muss man auch sagen, ein wirklich überzeugter Transatlantiker, hatte beruflich sehr viel zu tun in den USA, war selbst für ein amerikanisches Unternehmen tätig. Wie hat er reagiert?
Also die Intervention aus Washington, die waren nicht weniger dramatisch und drastisch und letztendlich unverschämt, wie die Interventionen, die wir aus Moskau gesehen haben.
Das ist schon ein heftiger Vorwurf, oder? Also er setzt da Russland mit den USA gleich. Man merkt auch noch, er ist da richtig im Wahlkampfmodus noch. Also das ist jetzt nicht die diplomatische Stimme eines Kanzlers, sondern das ist einer, der auch beim Heimpublikum Punkte einfahren will.
Ja, ich meine, Hexit hat sich ja darüber schon lustig gemacht, auch in seiner Brüsseler Rede. Da hat er nochmal erwähnt, dass wenn man irgendwie zulässt, dass Greta Thunberg sich einmischt, muss man auch zulassen, dass Elon Musk sich einmischt. Und und auch nochmal erklärt, wie er das mit der Einmischung von Russland sieht und dass es irgendwie eine starke Demokratie braucht und dass Einmischung ausgehalten werden muss.
Habe ich auch jetzt wirklich so einerseits als ziemlich wehleidig empfunden und gleichzeitig muss ich auch sagen, finde ich den Vergleich mit Russland komplett vermessen. Also da muss man natürlich schon sagen, also das ist ja auch bei den USA, muss man sagen, das ist ja eine sehr transparente Wahleinmischung. Bei Russland geht das natürlich über viel subversivere Kanäle. Es gab ja auch noch, du willst noch was sagen.
Ja, nee, er hat ja nicht nur die Einmischung kritisiert, ja, sondern er hat vor allem auch die Art und Weise, wie Trump über Zelensky und die Ukraine spricht.
Das ist im Grunde genommen eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Das ist das russische Narrativ. So wird das ja von Putin seit Jahren auch dargestellt. Und ich bin ehrlich gesagt einigermaßen schockiert darüber, dass Donald Trump das jetzt offensichtlich
sich selbst zu eigen gemacht hat.
Ja, das war ja auch nicht besonders smart von Trump, das kann man ja auch mal so sagen.
Ja, also er hat ja Zelensky als Diktator bezeichnet und so weiter. Er hat gesagt, irgendwie Zelensky habe einen terrible Job gemacht, also einen schrecklichen Job und so weiter. Hat dann auch mit falschen Zahlen operiert übrigens, also mit Unsummen, die angeblich die USA für die Ukraine ausgegeben hat. Es ist tatsächlich deutlich weniger, als Trump suggeriert hat. Ich meine, das kann man kritisieren. Gleichzeitig habe ich mich schon gefragt, ist das sozusagen die richtige Reaktion von einem, der künftig
mit Trump verhandeln will? Ja, genau. Und ich glaube, es wäre auch wichtig, jetzt auch mal anzuerkennen, dass natürlich jetzt hier Trump ein Tempo vorgibt, das man in Europa so eben nicht kennt. Ja? Und vielleicht muss man sich an dieses Tempo jetzt nun mal leider gewöhnen und da mitmachen.
Wenn wir jetzt mal kurz zusammenfassen wollen, Stichwort Verteidigungspolitik. Was ist der Stand der Dinge? Oder wie würdest du jetzt diese Diskussion, auch die da voran zwischen den USA und Europa stattfindet, einschätzen?
Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass diese Nachkriegsutopie einer friedlichen Welt ohne Waffen einfach vorbei ist. Und ich verstehe, dass das für Europa schwierig ist und moralisch kaum zu ertragen und man sich doch was anderes gewünscht hat. Aber es hilft nicht. Also es hilft nicht, dieser Utopie hinterher zu weinen und hinterher zu trauern, sondern es geht vor allem darum, jetzt Realitäten anzuerkennen, ob man die gut findet oder nicht.
Und ich glaube, vor allem wichtig ist doch auch mal zu sehen, dass es eigentlich gar kein, also man kann jetzt sagen, ja, oder man kann empört reagieren, die USA bläst uns da den Marsch, macht uns irgendwie, gibt uns Anweisungen, was wir jetzt zu tun haben. Aber ganz ehrlich, es ist doch im ureigensten Interesse von Europa, irgendwie endlich mal diese eigene Verteidigungspolitik hinzukriegen.
Ja.
Und selbst, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, ob man denkt, ist die USA künftig noch ein verlässlicher Partner oder nicht. Es ist sowieso gut, wenn Europa endlich sich verteidigungsfähig macht und irgendwie mal wirklich militärisch aufrüstet.
Vor allem auch, warum haben sie so lange gewartet, ja? Dass sie so unter Druck gesetzt werden, oder jetzt? Ärgern, dass es passiert. Aber warum wartet man so lange überhaupt?
Ich meine, es war doch einfach lange ein extrem bequemes Modell für Europa und vor allem für die Deutschen. Also man hat sich daran gewöhnt, dass man für Verteidigung eigentlich fast nichts ausgeben muss. Man hat gewusst, im Zweifel hilft uns dann die USA. Irgendwie bei der Energiepolitik war es ja eigentlich ganz ähnlich. Da hatte man auch dieses bequeme Modell mit Russland.
Genau.
Man hat sich sozusagen da Abhängigkeit von Russland begeben. Aber es war natürlich lange Zeit sehr billig.
Ja, und ich muss da irgendwie, wenn ich mir da Europa so angucke und wie Europa da reagiert in Bezug auch auf, das ist wie so ein Kind, was nicht erwachsen werden möchte, was einfach nicht Verantwortung übernehmen will für seine eigenen Sachen und sich jetzt wahnsinnig bockig darauf reagiert, dass diese Selbstverantwortung gefordert wird.
Daraus ergibt sich ja auch die Frage, ob es den Westen, so wie wir ihn gekannt haben, eigentlich immer noch gibt. Oder ist das Verhältnis so zerrüttet, dass man gar nicht mehr...
Ist ja zu Ende, der Westen.
Genau, ist natürlich... Du machst dich schon ein bisschen drüber lustig.
Ich mache mich natürlich
drüber
lustig.
Weil diese Frage irgendwie vermutlich auch gefühlt jeden Monat in einer Zeitung gestellt wird. Aber jetzt akzentuiert sich es ja schon nochmal mehr.
Natürlich, ja, ja.
Bitte nimm meine Frage ernst.
Ich versuche es.
Gut, und was wäre deine Meinung?
Also der Westen ist natürlich nicht zu Ende und ich glaube, dass es genau der richtige Moment jetzt ist, für Europa sich auch nochmal neu als Westen zu verstehen. Ich glaube, die Frage, die wir im Moment hier haben und was Europa plötzlich ja auch begreift, ist, Trump erwartet da Beziehungen von Großmächten. Es geht eigentlich nur noch um Großmächte, die USA, China, Russland. Europa ist aber natürlich keine Großmacht, sondern ist einfach ein Staatengebilde, ja. Und vielleicht muss Europa sich jetzt auch nochmal fragen, wie es denn trotz dieser vielen Staaten, die ja auch nicht alle politisch irgendwie d'accord miteinander gehen, wie es sich denn jetzt vielleicht auch als eine Art Großmacht etablieren kann und was es dann machen muss, damit dieser Westen stabilisiert wird, ja. Und dazu gehört natürlich einfach diese Eigenverantwortung zu übernehmen, erwachsen zu werden. Aber wenn man möchte, dass die eigenen Werte ernst genommen werden, dann muss man auch ein bisschen was vorlegen, dass die anderen einem folgen und dass man nicht gezwungen wird, den anderen zu folgen. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir leider der Rhetorik der anderen folgen müssen.
Ja, und was mich eigentlich aber doch auch stört, du sagst natürlich auch, ja, Russland, die haben auch ihre Werte, China hat ihre Werte, aber ich finde ganz ehrlich, wir müssen auch sehen, dass wir mit den Amerikanern massiv mehr teilen. Wir haben ähnliche Institutionen, wir setzen, wir haben eine ganz andere Vorstellung von individueller Freiheit, wir stehen für Demokratie, wir stehen für Gewaltenteilung, für wirklich Institutionen, wir stehen für den Föderalismus und so weiter. Darum stört mich auch das Votum von Friedrich Merz, der da irgendwie Russland mit Amerika gleichsetzt. Da muss ich sagen, das sind Welten. Ich finde, wir sollten uns schon nochmal richtig vergegenwärtigen, wer eigentlich unser Feind ist. Und ich weiß nicht, wie sich Donald Trump noch entwickeln wird. Ich bin da auch misstrauisch. Möglicherweise wird er die Institutionen in Amerika angreifen oder noch mehr aushöhlen. Ich kann das nicht ausschließen. Aber Stand jetzt muss ich sagen, unser Feind ist China, das ist Russland, das sind Islamisten. Ich würde mir sozusagen die Gleichsetzung, dass man da zum Teil Trump schon in diese Linie setzen will, das stört mich wirklich ungemein.
Mich stört das auch.
Und auch was diese Verhandlungen anbelangt jetzt um die Ukraine, mal schauen, was dabei herauskommt. Wir sind da noch lange nicht am Ende. Und Trump, er geht gern, er segelt von links nach rechts, er wechselt wieder die Meinung. Jetzt hat er Zelensky im Würgegriff, vielleicht hat er morgen schon Wladimir Putin.
Wir wissen es nicht. Ja.
Berechenbar ist nur die Unberechenbarkeit. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, die Schwere der Welt für zumindest einen kurzen Moment verlassen.
Ja.
Wir haben unser traditionelles Machtspiel. Genau.
Ich leg mal los. Du bist Friedrich Merz.
Nein.
Und willst, doch fühl dich mal da bitte jetzt rein.
Das finde ich schon ganz schwierig.
Und jetzt. Und du willst Donald Trumps Ohr für Verhandlungen gewinnen.
Mhm.
Würdest du eher A an deinem Golf-Handicap üben oder würdest du Trump zu deiner Lieblings-Currywurstbude im Sauerland einladen?
Also das ist, glaube ich, wirklich eine absolute... Also gut, ich muss Merz, mich schon...
Merz, du musst
ich,
jetzt
genau,
Merz,
eben, ich
genau.
muss mich, ich versuche
nicht
mich
du,
jetzt...
Benedikt, nicht du.
Genau.
Merz.
Sauerland, Currywurstbude, klarer Fall. Ich bin ein absoluter Feind von Golf. Okay, jetzt Frage an dich. Würdest du eher Merz dabei helfen, seine Dealmaker-Fähigkeiten zu verbessern, um mit Trump zu verhandeln? Oder... Jetzt kommt's. Würdest du Trump beibringen, wie man "Ich liebe euch alle" auf Deutsch sagt?
Ich glaube, das muss man Trump gar nicht beibringen. Ich glaube, der kann total schnell...
Also die Liebeserklärung jetzt? Oder?
Ich liebe euch alle sagen. Nee, ich glaube nicht, dass man dem das beibringen muss.
Glaube ich eigentlich ehrlich gesagt
wirklich
auch.
Ich glaube, der sagt ja ganz schnell, ich liebe dich, und dann sagt er aber auch ganz schnell, ich hasse dich.
Genau, also, er ist sehr großzügig mit irgendwie so Zuwendungen,
total.
Aber ebenso brutal dann mit Totalverrissen.
Ja, also daher wünsche ich mir, ich glaube auch nicht, dass man Merz das irgendwie beibringen muss. Also er kann das alles schon, er muss das jetzt nur channeln und er muss sich, glaube ich, auch durchsetzen und keine Angst vor der Reaktion der deutschen Medien haben. Würdest du lieber versuchen, Donald Trump dazu zu bringen, seine Aussage über den ukrainischen Präsidenten Zelensky als Diktator zurückzunehmen?
Mhm.
Oder B, Merz dazu bringen, seine Aussage zurückzunehmen, die USA seien genauso schlimm wie Russland?
Ja, ich würde ehrlich gesagt lieber Merz bearbeiten. Ich glaube, irgendwie stelle ich mir vor, dass es ein bisschen nachhaltiger wäre. Also Trump habe ich so, das ist halt sein erratischer Kommunikations... Genau. Da, ich finde, da kann man vermutlich nicht viel machen. Ich würde Merz in die Mangel nehmen. Und eigentlich machen wir das ja hier in diesem Podcast auch ständig. Letzthin hat irgendwie ein Hörer gesagt, wir würden hier Merzologie betreiben. Ich würde ja gerne auch noch ein bisschen mehr Olafologie betreiben, aber er ist eben durch. Es war schön, aber wir können nicht ewig weitermachen. Gut, wir gehen jetzt nochmal in die Merzologie und zwar natürlich die entscheidende Frage wollen wir jetzt auch stellen, wie geht eigentlich Friedrich Merz jetzt damit um? Was kann er eigentlich tun? Was sollte er tun?
Die Welt wartet nicht auf uns, Europa wartet auf Deutschland.
Da. Klares Konzept, nicht als Zwerg kommen. Alles wird gut.
Das weiß er. Ich finde das sehr gut, dass Merz, man hier merkt, er hat das einfach verstanden. Ne? Es braucht mutiges, kraftvolles Auftreten. Mhm. Ich wünsche mir
sehr... Traust du ihm das zu?
Ja, also er muss es nur halten. Ich glaube, er muss es jetzt einfach nur halten und er darf sich nicht diesem, auch wirklich nicht dem Druck beugen und der Reaktion vielleicht auch der deutschen Gesellschaft, die ihm dann wieder vorwirft, er wäre zu Trumpig oder so. Ich finde das richtig, dass er da jetzt mit einer kraftvollen und mutigen Haltung reingeht. Es braucht diesen Mut, es braucht diese Mündigkeit und auch, dass diese Aufforderung von den USA jetzt einfach an Europa angenommen wird. Auch diesen Deal, einfach dieses Deal-Angebot, ja, was die Amerikaner Europa da machen, zu sagen, ja, wenn ihr euch jetzt stärkt und so, dann machen wir da einfach auch, sind wir ja weiter eure Partner.
Ich glaube ja, er muss jetzt wirklich auch einfach mal in einen anderen Modus kommen. Also nicht mehr über Trump sprechen, mit Trump sprechen. Weil all diese Duftnoten, die er jetzt so in den letzten Tagen in den Medien abgegeben hat, muss ich sagen, die werden das deutsch-amerikanische Verhältnis jetzt nicht unbedingt verbessern. Ich meine, Macron hat es ja eigentlich schon gezeigt, oder? Selbstbewusst auftreten, auch Unterschiede kenntlich machen. Yeah. Es war ja schon fast ein bisschen lustig, dass in den Medien ein französischer Politiker, der Trump widerspricht, wird ja schon fast als Sensation behandelt.
Aber warum eigentlich? Also wie unterschätzt man eigentlich Trump? Also es ist doch irgendwie, dass Macron ihm da widerspricht, das erwartet doch Trump. Ja, der ist ja kein Dödel, der kann ja mit dieser Stärke, umgehen.
Aber er kann schon auch gut mit Leuten umgehen, die, glaube ich, dasselbe sagen, wie er sagt und ihm nicht widersprechen. Aber ich glaube wirklich, dass natürlich auch Friedrich Merz da außenpolitisch riesige Herausforderungen warten, weil eben einerseits muss er Deutschland verteidigungsfähig machen und ich meine, momentan ist die Lage so, man zahlt ja doch nicht so wenig Geld für die Armee, muss ich aber eingestehen, dass man eigentlich nicht mal 5000 Soldaten sozusagen ad hoc irgendwie in ein Kriegsgebiet schicken könnte. Dafür denke ich immer, ist es dann doch noch für eine komplett dysfunktionale Armee, absolut, ist es dann doch noch relativ teuer. Aber er muss auch mit den Europäern sprechen.
Ja, brauchen wir vielleicht eine europäische Armee?
Ja, also ich glaube, man muss sowieso sagen, die Europäische Union hat sich so ein bisschen spezialisiert, die kleinen Fragen des Lebens zu ordnen. Aber wenn ich so denke, Außengrenzschutz und eine gemeinsame Verteidigung, und ganz ehrlich, die könnte vielleicht auch darin bestehen, eine gemeinsame Atombombe zu haben. Also auch da, wir haben natürlich...
Frankreich hat eine und jetzt müsste
Großbritannien nicht mehr in der EU, auch ein Atombombenarsenal. Aber ich glaube auch da müsste man mal eine gemeinsame Linie, eine gemeinsame Politik finden. Weil sonst sozusagen Europa hat eigentlich lange oder zu lange gedacht, man könne sozusagen mit dieser europäischen Softpower an den internationalen Politiktisch sitzen. Und ich glaube, das wird einfach nicht mehr funktionieren.
Genau, die Softpower. Es geht eben nicht nur darum, dass Europa aufrüsten muss und für seine eigene Sicherheit sorgen, sondern es geht auch generell um einen neuen Fokus, den Europa ausbilden muss, und zwar, wenn es um die Zusammenarbeit der Weltmächte geht. Dazu Dazu hat der CDU-Politiker Norbert Röttgen einen sehr spannenden Gedanken im Deutschlandfunk geäußert.
Europäische Sicherheit ist für die gegenwärtige amerikanische Regierung kein eigenes Interesse mehr, nicht mehr wichtig. Es geht nur noch um merkantilistische Business-Interessen. Und die kennen eigentlich weder Feind noch Freund noch grundlegende Regeln, sondern es gilt dieses enge, merkantilistisch definierte amerikanische Interesse. Das ist jetzt die neue Realität. Die finden wir schockierend, aber wir müssen vor allen Dingen jetzt einfach endlich als Europäer, endlich daraus die Konsequenz ziehen und europäische Sicherheit selbst organisieren. Auch das, was bislang gekommen ist von den Europäern, ist angesichts dieser dramatischen Revolution, die wir erleben, auch der internationalen Politik, völlig unzulänglich. Es reicht nicht mehr, sich zu treffen und zu reden, sondern wir müssen ins Handeln kommen, nämlich das machen, was die USA nicht mehr machen, europäische Sicherheit garantieren. Sonst werden wir zerfallen, auch als Europäer.
Du, ich muss sagen, Mirna, ich leide mittlerweile schon, wenn ich das nur höre. Ich kann das ehrlich gesagt nicht mehr hören und ich glaube, ja, er hat ja recht irgendwie. Den Amerikanern geht es jetzt mehr um Nutzen und weniger um Werte.
Wirtschaftlich geleitete Außenpolitik, davon spricht er hier, wenn er vom Merkantilismus redet.
Genau, aber ich glaube wirklich, man kann diese Politiker, die jetzt eben endlich sagen, kann man eigentlich fast nicht mehr hören. Da denke ich so, okay, dann kommt doch endlich auf eine aktive Ebene und hört mal auf mit diesem ganzen Vokabularium, irgendwie, wir sind schockiert, wir sind besorgt etc., dann macht etwas daraus. Macht etwas aus euren Ängsten.
Das bedeutet aber für Merz jetzt vor allem, wenn er da dabei sein will, wenn er Deutschland groß machen möchte in diesem neuen Trumpschen Merkantilismus, dass die Wirtschaft gestärkt werden muss, sonst ist Europa auch kein spannender Wirtschaftspartner, weder für Amerika noch für die anderen.
Und es muss sicher auch die deutsch-französische Achse reaktiviert werden.
Absolut.
Da muss man auch sagen, da hat sich jetzt Olaf Scholz nicht unbedingt hervorgetan. Also er hat überhaupt keinen guten Draht zu Emmanuel Macron aufbauen können. Jetzt hören wir, dass da offenbar ein Treffen in Paris geplant ist zwischen Merz und Macron.
Das ist doch schon mal wichtig. Und ich meine, Macron hat natürlich da mit diesem Treffen mit Trump schon mal auch ein Signal natürlich auch gesetzt, ne? An Merz und an Europa. Also ich bin jetzt hier und ich spreche jetzt vor allem mit demjenigen, von dem ihr meint, dass es schwierig ist, mit dem zu sprechen. Also da werden ja Bande geknüpft und die muss Merz jetzt natürlich aufnehmen.
Abschließend können wir, glaube ich, feststellen, da wartet extrem viel Arbeit auf den künftigen Kanzler Friedrich Merz. Das sind riesige Herausforderungen und gerade über die Außenpolitik wurde im Wahlkampf nicht so viel gesprochen. Er wird sich jetzt sehr stark damit beschäftigen
müssen.
Absolut,
genau.
Das war Machtspiel. Ich bin Benedikt Neff.
Und ich bin Mirna Funk. Wenn ihr uns schreiben wollt, Kritik, Anmerkungen, Feedback, dann erreicht ihr uns unter machtspiel@nzz.de.
Und wenn euch gefällt, was wir hier machen und diskutieren, dann bewertet uns gerne und gebt uns ein paar Sterne. Bis nächste Woche wieder. Ciao.
Tschüss.